Wir gehen in den nächsten Tagen oder Sonntagen durch den Jakobusbrief und da sind wir noch nicht so weit gekommen, aber wenn ihr dabei bleibt, werden wir weiterkommen. Und da sind wir jetzt in Kapitel 1, Vers 19 bis 27. Jakobusbrief, Kapitel 1, Vers 19 bis 27. Ich habe für mich mal so eine Überschrift genommen, also um diesen Jakobusbrief überhaupt zu beschreiben, wenn der Glaube Beine bekommt. Ja, wenn der Glaube, also das, was wir im Kopf haben, wenn der dann einfach mal anfängt zu laufen, was passiert dann? Ja, was passiert danach? Und heute geht es um das Hören und was nach dem Hören geschehen muss. In Japan erzählt man sich folgende Beispielgeschichte. Eine Seele wurde zum Ort des Glücks getragen. Dort am Strand standen so große Tische. Auf dem einen Tisch waren so wunderlich gleichförmige Gegenstände, die wie Muscheln oder Schnecken aussahen. Deshalb fragte die Seele, was das denn sei und warum es hier im Ort des Glücks wäre. Da wurde ihr gesagt, das sind die frommen Ohren der Leute, die in ihrem Leben so gerne die Lehren der Tugend hörten, aber es wurde in ihrem Leben keine Tugend sichtbar. Darum sind nur die frommen Ohren hier. Die Leute selbst aber sind verloren gegangen. Auf dem anderen Tisch lagen andere seltsame Gebilde. Wieder fragt die Seele, was ist denn das? Sie bekam die Antwort, das sind die frommen Zungen der Menschen, die in ihrem Leben immer so fromm geredet haben. Aber ihr Herz war nicht fromm. Darum sind nur ihre frommen Zungen im Ort des Glücks. Sie aber sind verloren gegangen. Sicher, das ist so eine Geschichte. Wir wissen, im Himmel liegen keine menschlichen Organe herum. Aber eines macht diese Geschichte ja doch deutlich. Hören und reden muss mit dem Rest, muss mit uns selbst in Einklang stehen. Unser Thema lautet, nach dem Hören folgt. Dabei werden wir vier Schwerpunkte bedenken. Einmal, Hören ist nicht so einfach. Zum anderen, Hören ohne Handeln ist Selbsttäuschung. Hören und Handeln bringt Erfüllung. Und Hören und Handeln ist der einzige Weg. Es gibt gar keine Alternative. Kommen wir zum ersten Punkt. Hören ist nicht einfach. Und jetzt lesen wir den Bibeltext. Da heißt es, in Vers 19, Kapitel 1, Vers 19 im Jakobusbrief. Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn, denn der Zorn des Menschen vollbringt nichts, nicht Gottes Gerechtigkeit. Darum, legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Hier heißt es, meine geliebten Brüder. Der Jakobus macht hier deutlich, wenn er dieses Wort sagt, wenn er so sie anspricht, ich hege gegenüber euch keine bösen Gedanken. Ich möchte euch auf etwas aufmerksam machen, das für euer Leben gut ist. Ihr sollt das wissen. Darüber sollt ihr euch im Klaren sein. das sollt ihr in eurem Leben mit einbeziehen. Das sollt ihr euch einprägen. Ja, was denn? Jeder Mensch, du und ich, ob reich, ob arm, ob schwarz, ob weiß, ob gläubig oder nicht, jeder Mensch. Ja. Jeder Mensch sei schnell zum Hören und langsam zum Reden. Was heißt denn das? Schnell zum Hören und langsam zum Reden. Dass jemand langsam redet und dann bin ich ja auch manchmal so betroffen, denn ich rede auch nicht schnell. Das hat einmal mein Praktikumsleiter, also als ich noch in der Bibelschule war, gesagt, also Martin, aus dir wird nie ein Vulkan. Gut. Hatte recht. Ja. Also, das heißt, wenn jemand so langsam redet, dann kann das sogar ermüden. Dass man so innerlich irgendwie so in Spannung auch kommen kann, wann geht's denn endlich weiter? Aber was bedeutet denn schnell hören? Kann man im Hören denn schnell sein? Gott hat sicher sich etwas dabei gedacht, dass er uns Menschen mit zwei Ohren ausgestattet hat und mit einem Mund. Stellt euch mal vor, es wäre umgekehrt. Gut. Bei einem Autorennen, zum Beispiel bei der Formel 1, kommt es ja darauf an, wer ist zuerst im Ziel, oder? Die Ziellinie soll so schnell wie möglich überschritten werden, eben schneller zu sein als andere. Schnell hören bedeutet, dass die Ohren zuerst das Ziel erreichen und nicht vom Mund überholt werden. Wir müssen zuerst unsere ganze Konzentration darauf verwenden, um zuzuhören, um die Sachlage zu erfassen. Das ist wichtig, damit man später nicht eingestehen muss, tja, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich anders reagiert. Was meint man, wenn man von richtig zuhören spricht? Man meint, dass man mit seinem ganzen Interesse bei dem anderen ist. Dass wir wirklich uns bemühen, den anderen recht zu verstehen. Und das ist Arbeit. Das fordert auch Zurückhaltung von uns. Wir stehen nämlich alle in Gefahr zu meinen, ich weiß schon, was der andere denkt. Mein Gesprächspartner fängt an und ich denke, ja, ich weiß schon, was du meinst. Und ich spinne selbst den Faden weiter, ohne bis zum Ende zuzuhören. Kennt ihr das? Ich stecke ihn schon mal gleich in die Schublade. Peck, da ist er. Der kann doch das nur so und so meinen. Also man hört gar nicht zu, was er meint, sondern er kann das ja nur so und so meinen. Wie soll ich denn recht zuhören? Ich muss beim Hören fragen, habe ich mein Gegenüber recht verstanden? Man kann ihn auch mal fragen, hast du das so und so gemeint? So ist es bei mir angekommen. Wer nicht richtig hört, wird auch nicht richtig reden können, denn er redet am Eigentlichen vorbei. Ja, ich möchte noch etwas weitergehen. Wer nicht richtig hört, der behandelt seinen Gesprächspartner lieblos. Denn er ist nicht wirklich bemüht, ihn zu achten und zu verstehen. Einmal habe ich Folgendes gelesen. Es handelt sich bei einer Testamentvollstreckung. Die Erben sind alle anwesend. Und der Notar verliest das Testament. Es ist für jemand, der nicht zur Familie gehört und nicht erbberechtigt ist, eher langweilig. Ihn interessiert es nicht, wer den Wohnzimmerschrank bekommt und wer das Sparbuch räubern darf. Aber glaub mir, wie aufmerksam die Erben zuhören. Und wenn jemand unter den Erben ist, der etwas schwerer hört, der dreht sicher sein Hörgerät etwas mehr auf. Er will, wie alle anderen auch, genau hören, was Tante Clara jedem Einzelnen und vor allem ihm zugedacht hat. Dies ist gutes Zuhören. Sich bemühen, alles zu erfassen, was der andere sagt. Wer nicht recht zuhört, der trifft falsche Entscheidungen. Wer nicht nachfragt, habe ich dich recht verstanden, der kann ein falsches Bild haben. Ich hatte mich einmal mit einer Glaubensschwester über Musik unterhalten. Kommt da und dort mal vor. Dabei habe ich gesagt, dass die Orgel nicht in der Bibel vorkommt. Daraus schloss sie, dass ich meine, Orgelspielen wäre für Christen nicht erlaubt. Eben weil es nicht in der Bibel steht. Ich habe nur diese Tatsache erwähnt, um damit zu sagen, wir tun etliches, was nicht in der Bibel steht, aber auch nicht verboten ist, sondern was sogar Gott erfreut. Es erfreut Gott, wenn wir ihm singen und dazu eine Orgel oder ein Klavier spielt. Obwohl diese Tatsache mit keiner Silbe in der Bibel erwähnt wird. Orgel und Klavier suchen wir vergebens. So schnell können Missverständnisse auftreten. Dabei möchte ich betonen, dass wir alle in dieser Gefahr stehen. Eben deshalb frage deinen Gesprächspartner, habe ich dich recht verstanden? Ist das so gemeint? Ich möchte dich verstehen. Es bringt nämlich nur das Gegenteil, wenn du auf das, was sich in deinem Kopf gebildet hat, reagierst und nicht auf das, was der andere wirklich meint. Damit tötest du das Gespräch und sorgst nur für Entzweiung. Also wenn du nur darauf reagierst, was in deinem Kopf sich gebildet hat, aber nicht, was der andere wirklich meint. Noch etwas wird hier erwähnt, langsam zum Zorn. Interessant. Es heißt nicht, dass du überhaupt nicht zornig sein darfst. Aber wie kann ich den Zorn denn verlangsamen, ausbremsen? Wie kann der hier auf dem Trecker sitzen, der Zorn? Nun, man weiß ja, Zorn ist oft so eine Gefühlsregung, die so schnell kommt und die mich dann übermannen kann, die so auftreten kann, dass sie einfach unkontrolliert explodiert, oder? Weiß nicht, wie ihr euren Zorn erlebt. Zornige Menschen sind sehr schlecht mit Worten zu erreichen, oder? Habt ihr das mal versucht, einen zornigen Menschen mit Worten zu erreichen? Geht nicht. Nun, wie können wir aber unseren eigenen Zorn verlangsamen? Tja, das ist die Frage. Im Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 26 steht, zürnt ihr, so sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Also wenn ihr zornig seid, dann schaut darauf, dass ihr nicht sündigt. Und lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Tragt den Zorn nicht über Nacht. Hohe Anforderung, nicht wahr? Ich stehe ja mit darunter. Ist ja auch für mich geschrieben. Zornig dürfen wir sein, aber bitteschön kontrolliert. Unkontrollierter Zorn, auch wenn ich im Recht bin, wird zur Sünde. Wie kann ich ihn kontrollieren? Ich denke, wir alle wissen unsere empfindlichen Stellen. Und wir kennen die Menschen, von denen wir uns leichter zum Zorn reizen lassen. Das kann das Kind sein, das können die Eltern sein, das können irgendwelche Kollegen sein oder so weiter. Eine große Hilfe ist, wenn du die Gefahr schon vorher erkennst, da kommt derjenige wieder. Hi. Und es geht wieder um das gleiche Thema. Und du weißt, wie du schon vorher immer wieder reagiert hast. Ja, 180 oder mehr. Bitte, bete vorher. Bete vorher zu Gott für dieses Gespräch. Er möge dir beim Zuhören helfen. Er möge dir helfen, dich zu zügeln. Bitte, mach das. Du kannst es auch schnell beten. Also wenn das unvorhergesehen ist. Und dann noch etwas. Bitte, triff nie eine Entscheidung bei unkontrolliertem Zorn. Also, wenn du merkst, der Kessel kocht, nicht sagen, was du jetzt denkst oder was du dir jetzt alles vorgenommen hast. Wie viel Not wurde gerade dadurch gebracht, weil Entscheidungen im Zorn getroffen wurden? Verlass lieber den Raum, vertage das Thema, sage, dass du jetzt unfähig bist, weiter zu reden. Du musst darüber nachdenken, du kannst ruhig deine Schwäche jetzt zugeben, dass du unfähig bist. Bitte. Du musst noch mal drüber schlafen. Glaub mir, das ist weise. Und möge Gott auch mich daran erinnern, wenn ich wieder in einer solchen Situation bin. Das gefällt Gott. Er sagt nämlich hier in Vers 20, der Zorn des Mannes, vielleicht auch der Frau, aber vor allen Dingen des Mannes, vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Also so unkontrolliert. Es geht noch um den Punkt, hören ist nicht leicht. Mit Vers 21 wird ein neuer Gedanke dazu gefügt. Darum legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Hier geht es um das Hören auf Gottes Geist. Unsauberkeit und Bosheit verstopfen dir aber die Ohren. Ihr kennt sicher Oropax. Das sind solche Ohrstopfer. Wenn es zu laut wird, dann schaffen diese Dinger Abhilfe. Manche haben sich auch schon mit Kaugummi ausgeholfen. Es gibt geistliche Ohrstopfer, die das unmöglich machen, auf Gott zu hören. Jakobus bezeichnet sie mit Unsauberkeit und Bosheit. Mit Unsauberkeit meint er natürlich nicht, dass du vielleicht nicht deine Ohren geputzt hättest, sondern es geht um mögliche Unsauberkeit des Herzens, der Gedanken und der Worte. Wer sich mit Schweinereien beschäftigt, mit Pornografie, mit Rassenhass, mit Ausländerfeindlichkeit, mit Unzucht, Ehebruch, mit Neid, Abschreiben bei Diktaten, Lügen, Übertreten des Gesetzes des Staates und so weiter und so weiter. Wer das tut, bewusst tut und nicht um Vergebung bittet, sondern es immer weiter tut, sich daran gewöhnt, der stopft sich seine Ohren zu. Ja, du kannst noch so viel Bibel lesen, deine Ohren werden dick. Ich bitte um Christi statt, an Christi Stelle, raus mit dem Mist aus deinem Leben. Raus mit dem Mist. Auch wenn du diesen Schmutz schon lieben gelernt hast. Weg mit der Sünde und hin zu Christus, der allein Schuld vergeben kann. Und nimm das Wort Gottes wieder auf. Mache einen Neuanfang. Und wenn es der 320. ist, ein Neuanfang. Wisst ihr, dass in dem Text nur Christen angesprochen werden? Sie werden ermahnt, das, was Gott in sie hineingepflanzt hat, das sollen sie auch wieder annehmen. Ihr Christen, die auf dem Weg zur himmlischen Heimat seid, lasst euch bitte von Gott verändern. Sein Wort kann eure Seelen vor dem immerwährenden Hinfallen in den Schmutz erretten. Ihr könnt nicht allein euch vom Schmutz reinigen. Vertraut dem Wort Gottes. Habt Mut und Hoffnung. Denn dieses Wort ist ja schon mit der neuen Geburt in euch hineingepflanzt worden. Es ist mit euch verbunden. Ihr habt die ganze Ausstattung, um zu siegen. Vertraut dem Herrn Jesus, der das Wort Gottes ist, den ihr bei der Bekehrung aufgenommen habt und der in euch lebt. Der zweite Punkt. Seid ihr noch da? Okay, gut. Dann lesen wir weiter. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel angeschaut. Er betrachtet sich und läuft davon und dann hat er Demenz. Nee, und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Also, wer nur hört und nicht tut, steht nicht nur in Gefahr, sich zu betrügen, sondern er betrügt sich tatsächlich. Also er betrügt sich hundertprozentig. Wieso ist das so? Dieser Mensch denkt, weil ich es verstanden habe, deshalb glaube ich. Er weiß nicht, dass zum wirklichen Verstehen sein praktisches Leben dazugehört. Wir dürfen nicht sagen, ich glaube, dass Gott auf Gebete hört und wir beten nicht. Wer nicht betet, der glaubt nicht, dass Gott Gebete hört, auch wenn ich es 100-mal sage. Oder wer sagt, die Bibel ist Gottes Wort, liest sie aber nicht, der glaubt das nicht. Und wer sagt, Christus kam auf diese Welt, um auch mich zu retten. Und wenn dieser sich nicht in die Hände des Heilands wirft, der glaubt nicht. Er glaubt das nicht. Der Glaube oder der Unglaube wird in der Praxis deutlich. Wer nicht diese Dinge im Leben praktisch umsetzt oder wie bei der Bekehrung eben, sich in die Hände Jesu legt, der ist ungläubig. Aber das ist das Tragische, er meint, dass er glaubt. Richtige Dinge sagen bedeutet aus Gottes Sicht nicht, dass du das schon glaubst, sondern nur, dass du es richtig gesagt hast. Glauben bedeutet immer noch Vertrauen. Und wer vertraut, tut das, worauf er vertraut. Ja. Wenn ihr wieder die Werbung von Penny, Aldi, Lidl in eurem Zeitungs-, in einem Briefkasten habt und ihr seht, meine Güte, hier, der Käse ist wieder so billig geworden und dann müsste ich eigentlich kaufen, ja, und so. Und er geht nicht, na gut, ihr habt vielleicht mehrere Gründe, aber ein Grund kann sein, dass er der Werbung nicht glaubt. Glauben bedeutet Vertrauen. Ich vertraue, dass das, was hier steht, stimmt und ich mach's. Hören allein, das richtige Sprechen allein, ohne zu handeln, ist Selbsttäuschung, ist Betrug. Und wenn der Betrug aufliegt, dann ist nichts mehr da. Dann stehst du in der Schuld. Noch einmal. Glaubst du, Gott hört Gebet? Glaubst du? Glaubst du, Christus ist der Retter? Glaubst du, dass ohne Christus der Mensch in die Hölle geht? Glaubst du, dass die Bibel Gottes Wort ist? Wenn ja, beweise es durch dein Leben. Sonst, und das ist sehr ernst, absolut ernst, sonst wird dein Selbstbetrug vor Gottes Thron aufliegen und dann kannst du nicht mehr zurück. Brauchst du Hilfe? Möchte gerne helfen? Mir wurde auch geholfen in diesem Punkt. Mit was vergleicht Jakobus einen Menschen, der nur hört? Schauen wir weiter. Mit einem, der in den Spiegel gesehen hat und nachdem er sich abgewendet hat, alles wieder vergessen hat. So steht's da. Du stehst also auch in Gefahr, du weißt das. Und überleg mal, wie viele Predigten hast du schon gehört? Und es waren ja sicherlich auch Predigten, die dich angesprochen haben, ja, über Jahre und Jahrzehnte. Wie viele Dinge hast du schon in der Bibel gelesen? Vieles. Und wenn du dann aber nicht mehr darüber nachdenkst, wenn du das nicht in dein Leben einbaust, dann wirst du es vergessen. Du wirst es vergessen. Und dann erinnerst du dich vielleicht später, ja, darüber habe ich schon mal was gehört. Das stimmt. Ja, das stimmt. Müsste ich machen. Hat recht. Aber ich habe es bisher noch nicht getan. Und wieder bist du dann nach Hause gegangen und dann vergisst man das. So stumpft man ab. Man verkriecht sich dann in eine Tonne und meint, man sieht die Welt. Und da frage ich dich, und auch mich natürlich, wann wirst du ein Täter sein? Wirst du überhaupt mal ein Täter in diesem Punkt werden? Für mich bedeutet es mal, fürs Zuhören. Will ich wirklich richtig zuhören lernen? Will ich das? Denke an die abgeschnittenen Zungen und Ohren. Denke an den Selbstbetrug, der einmal aufliegen wird. Ich komme zum dritten Punkt. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch ist kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter. Er wird glücklich sein in seinem Tun. Was meint nun Jakobus mit dem Gesetz der Freiheit? Das möchte ich kurz erklären, so wie ich es verstanden habe. Im Römer Kapitel 8, Vers 1 bis 4 steht, dass es keine Verdammnis mehr gibt für all die, die in Verbindung mit Christus sind. Ja, die im Glauben ihr Leben in die Hand Christi legten und so von seiner Hand umschlossen sind. Die in ihm sind. Hier in Vers 2 heißt es, dass es jetzt ein Gesetz gibt, das anders ist als das Gesetz, das die Juden durch Mose bekommen haben. Früher hieß es, zur Zeit Mose, tue und halte das, was Gott sagt, und du wirst gerettet. Aber das war unmöglich. Heute heißt es, glaube und vertraue, was Christus für dich getan hat, und du wirst selig. Das war die Befreiung. Das Gesetz, das Gott durch Mose gegeben hat, kann uns nicht zum Leben führen. Es macht nur die Sünde und dadurch die Notwendigkeit deutlich, ich brauche einen Erretter. Wenn ich keinen Erretter habe, werde ich sterben, werde ich von Gott getrennt sein. Und ich kann mich selbst nicht retten. Nun, mit Christus, der für die Sünde starb, Vers 3, kam eine neue Gesetzmäßigkeit. Nämlich, wer an ihn glaubt, wird gerettet, Vers 1 und Vers 4. Der du Christus dein Leben anvertraut hast, der du jetzt unter dem Gesetz des Geistes bist, bitte lebe danach. Das heißt, vertraue für deine Rettung ganz dem, was Christus für dich tat. Es reicht aus. Jetzt wieder zu Jakobus. Ich lese noch einmal den Vers 25 und erkläre es mit eigenen Worten. Wer aber hineingeschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glücklich sein in seinem Tun. Wer als Christ kapiert hat, was es heißt, errettet zu sein, wer verstanden und dankbar angenommen hat, was der Herr für ihn getan hat, der kann nicht ein vergesslicher Hörer sein. Ihn treibt es förmlich zur dankbaren Tat. Warum sind manche so faul, wenn es um das Reich Gottes geht? Weil sie nicht verstanden haben, was es für Christus bedeutet hat, sie zu erretten. Weil sie es nicht verstanden haben, was es heißt, gerettet zu sein. Weil sie stumpf und kalt gegenüber dem Herrn geworden sind. Sie haben keinen Durchblick. Sie können nicht durchschauen in das Gesetz der Freiheit, ihrer Freiheit. Und sie bleiben beim Hören. Der dritte Punkt, wir lesen ihn ja, er heißt, Hören und Handeln bringt uns Menschen die Erfüllung. Es war bei einer Ehevorbereitung. Das heiratswillige Paar bekam die Aufgabe gestellt, sie sollten sich gegenseitig sagen, was ihnen aneinander gefällt. Okay, könnt ihr euch vorstellen? Frau, Mann, gut. Wer darf anfangen? Nun, die Frau. Die Frau redet und spricht von ihrer Liebe zu ihm. Und der Mann, der muss zuhören. Nichts sagen, zuhören. Einfach zuhören. Und er hört die Worte von seiner Geliebten. Und die Beobachtung ist, gerade bei jungen Paaren, dass der andere immer mehr unter Spannung gerät. Ja? Immer mehr. Er möchte nämlich so schnell wie möglich diese Liebe von ihr erwidern. Er möchte auch sagen, ich liebe dich. Ja, er muss es eigentlich innerlich sagen. Er muss sagen, was auch er ihr bedeutet. Was er ihr bedeutet? Ich glaube umgekehrt. Sie ihm. Okay, denkt's richtig im Kopf. Er wird förmlich dazu getrieben. Eines Christen Erfüllung ist tatsächlich, dass wir mit unserem Leben eine Antwort auf die Liebe von Jesus geben. Es ist unentschuldbar, vor der Hochzeit die Liebe des anderen anzunehmen und nicht durch Wort und Tat sie zu erwidern. Wer sich in der Liebe des anderen sonnt, aber nicht getrieben wird, auch etwas für den anderen zu tun, bei dem stimmt doch etwas nicht, oder? Da muss doch irgendwo ein Fehler liegen. Stellt euch das einmal vor. Du liebst jemand, sagst ihm, zeigst es ihm und er hat nur ein Lächeln dafür übrig. Er sonnt sich in deiner Liebe, aber überlegt mit keinem Gedanken, was dir gefällt. Genauso, ganz sicher, genauso ist es in Bezug auf Christus. Der gesunde Christ erlebt nur die Erfüllung seines Lebens, wenn er für seinen Herrn leben, kämpfen, leiden und oder irgendetwas für ihn tun kann. Wir haben es gehört. Ich komme zum vierten Punkt. ist der letzte. Wir kommen jetzt zu den letzten beiden Versen. Was ist ein Dienst für Gott? Und was ist ein Gottesdienst, der vergeblich ist und der in Gottes Augen unrein bzw. befleckt ist? Da heißt es: Wenn jemand unter euch meint, fromm zu sein, seine Zunge aber nicht im Zaum hält, sondern sein Herz betrügt, dessen Frömmigkeit ist wertlos. Eine rein und makellose Frömmigkeit vor Gott, dem Vater, ist es, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu bewahren. Das Erste ist, und das ist sicher jedem einleuchtend, wer keine Gewalt über sein Reden hat, wer seine Zunge nicht im Zaum halten kann, wer unbedacht dummes Zeug redet, wer unkontrolliert zornig ist, wer andere beleidigt, dies ist klar, dass Gott ihn nicht gebrauchen kann. Er meint vielleicht, dass er Gott dient, aber Gott kann ihn nicht gebrauchen. Pass auf deine Zunge auf und bitte um Vergebung, wenn du über die Stränge geschlagen bist. Wer sich an sein eigenes dummes Zeug und Geschwätz gewöhnt, der wird unbrauchbar. Und wir wissen das. Das Zweite, und das ist genauso wichtig, hier geht es um praktische Hilfe. Waisen und Witwen ihrer Trübsal zu besuchen, ein Herz zu haben für die Menschen, das ist wichtig. Sich auf die Socken zu machen und gehen, das ist wichtig. Nicht nur darüber reden, sondern handeln, wichtig. Sicher, wir alle haben begrenzt Zeit, aber rechne einmal aus, wie viel Zeit verbringst du für wirklich nichtige und unnütze Dinge, wo man am nächsten Tag darüber nachdenkt, es war eigentlich egal, ob ich das gemacht habe oder nicht, hat mir nichts gebracht. Vielleicht kannst du von dieser Zeit etwas investieren, um andere eine Freude zu machen, zu ermutigen, im Glauben voranzugehen. Vielleicht einfach mal, man muss vielleicht nicht gleich hingehen, sondern den Telefonhörer in die Hand nehmen, die Nummer wählen, sagen, ich habe an dich gedacht, möchte dir Gottes Wort noch weiter sagen, Gott segne dich an diesem Tag. Das kann ein Sonnenstrahl sein für den anderen. Und wenn du sagst, nun, ich kenne ja niemand, das habe ich überhaupt noch nie getan, was denkt denn der andere von mir, wenn ich es auf einmal mache? Dann fang klein an. Besuche zum Beispiel einen Hauskreis, mach dich mal bekannt und lerne andere kennen. Dann fällt es einladen oder was gemeinsam zu unternehmen leichter. Das Dritte heißt, halte dich von der Welt unbefleckt. Was heißt das? Wir müssen uns unbedingt davon fernhalten, wo Sünde im Spiel ist, wo über Gott gespottet oder gelästert wird. Auch sehe ich, dass das Wesen dieser Welt bestrebt ist, eine Konkurrenz aufzubauen, eine Konkurrenz zu unserer Liebe und zu unserem Dienst für Gott. Das Wesen dieser Welt möchte uns bezaubern mit Dingen, die direkt oder indirekt der Liebe oder dem Dienst für Gott im Weg stehen. Halte dich davon fern. Das Wesen dieser Welt will Christus nicht. Die Welt hat ihn ja gekreuzigt. Das Wesen dieser Welt stellt den Menschen und nicht den Herrn Jesus in den Mittelpunkt. Und diese Welt mit ihrem Wesen wird keinen Bestand haben. Trenne dich davon. Der eine muss es räumlich tun, der andere muss vielleicht seinen Bücherschrank oder seine Literatur ausmisten, der dritte muss seinen Fernseher vielleicht sogar aus der Wohnung mal schaffen oder seine Videos vernichten oder CDs. Ich fasse zusammen. Schön, dass ihr noch da seid. Nach dem Hören, wir haben gesehen, Hören ist nicht leicht. Sei bereit zum Hören bei Menschen und bei Gott. Erstmal zuhören. Schnell hören. Der Mund soll später kommen. Dann Hören ohne Handeln ist Selbsttäuschung. Der Betrug wird aufliegen. Hören und Handeln bringt uns Menschen letztendlich die Erfüllung. Bei gesunder Einstellung erzeugt Liebe immer Gegenliebe, durch Wort und durch Tat. Hören und Handeln ist der einzige Weg. Gott unterstützt diese Einstellung, dass ein Christ seinen Glauben durch die Tat bezeugt. Nun, was geschieht nach deinem Hören? Jetzt? Nach meinem Hören? Wie wirst du mit deinem Leben antworten?